Zu dem Menschen, der mich anständig behandelt, bin ich auch anständig. Das erleben nur sie in dem Moment und sonst nachher und vorher nie mehr jemand. Die Leute haben immer Angst, nach meiner Meinung zu fragen, weil sie wissen, es kommt relativ vor den Grad.
Ich bin hier im Studio 21 in Bern, da wo ich meine Podcasts aufnehme. Und ich habe endlich wieder mal jemanden vis-à-vis von mir. Also so quasi vis-à-vis von mir im Bildschirm gesehen. Und zwar der Stefan Büsser. Hoi Stefan.
Hallo Tanja.
Freut mich mega, bist du da. Halt nicht persönlich, aber wir konnten es irgendwie einrichten. Der Grund ist natürlich die aktuelle Corona-Situation, wo wir es vermeiden, irgendwo anders herzugehen, als eben vielleicht in einem Studio, da bin ich auch ganz allein. Oder du bist ja auch schon seit längerer Zeit einfach daheim.
Genau, also ich bin im Studio 1 bei mir zuhause.
Tipptopp, wunderbar. Hauptsache wir können aufnehmen, Hauptsache wir können zusammen reden. Und das ist auch das Coole am Podcast, es geht alles über den Ton. Also du als Hörer und Hörerin bekommst gar nicht mit, dass wir uns da nicht persönlich gesehen.
Genau.
Eingeladen habe ich dich aus einem ganz wichtigen Grund. Und zwar, du bist für mich seit Jahren eine riesengroße Inspiration als Mensch und einfach, was du so im Leben machst. Und für alle, wenn es überhaupt jemanden gibt, den dich nicht kennen, was antwortest du so auf die Frage, hey, Stefan, was machst du beruflich? Kannst du das kurz zusammenfassen?
Also, zuerst mal vielen Dank für deine lieben Worte. Das ist unheimlich nett. Ich muss mir einmal ständig überlegen, was ich mache. Ich muss das zumindest einmal im Jahr ernsthaft überlegen. Das ist immer dann, wenn die Steuererklärung kommt und ich beim Beruf etwas muss ausfüllen. Und dann weiss ich nicht genau, was schreibe ich jetzt dort rein. Die Wort, dann wäre es Entertainer. Das tönt dann aber einfach so, als würde der, der nachher das Formular überkommt, direkt denken, okay, da schauen wir vielleicht besser einmal rein.
Ja.
Und darum schreibe ich meistens nicht Entertainer, sondern Journalist, was natürlich ein bisschen Etikettenschwindel ist, weil ich mich nie würde mit den Journalisten vergleichen, wenn man jetzt sieht, wo da nicht nur in Zeiten von Corona, aber auch sonst halt wirklich ernsthaft und guten Journalismus betreiben. Von dem bin ich ja dann doch einiges weiter weg. Also ich schreibe als Journalist drauf, einfach damit es ein bisschen seriöser wirkt, aber es ist natürlich nicht Journalismus im klassischen Sinn, was ich mache.
Ist ja auch nicht, also weißt, es geht ja mehr darum, dass dort etwas steht und wenn du nachher in einem persönlichen Gespräch ist mit jemandem, dann kannst du immer noch ausführlich erzählen, was du alles machst. Genau.
Ich mache ja alles.
Du machst also, wirklich alles, genau.
Ich bin eine Medienhure. Wer mir Geld zahlt, kommt mich über.
Ja, das ist doch tipptopp. Also, starten wir mit deinem Lieblingsgetränk, Büssi. Was ist das?
Ja, was du vielleicht nicht gesehen hast, ich habe jetzt gerade einen Schluck genommen, und zwar Cola Zero.
Voilà. Warum Zero und nicht das Normale?
Ich trinke schon länger Zero, aber seit kurzem habe ich auch noch Diagnose Diabetes in meinem Anfangsstadium bekommen. Und dann ist jetzt Cola einfach nicht unbedingt das Getränk erster Wahl. Ich habe ja auch noch mein eigentliches Lieblingsgetränk zur Auswahl gestellt, was Single Malt Whisky wäre. Aber da hast du pflichtbewusst, wie du bist, gesagt, wir zeichnen das an einem Nachmittag auf. Ich muss noch mit dem Auto in das Studio kommen und wieder retour. Das ist vielleicht nicht die beste Idee.
Ja, da muss ich mich schnell rechtfertigen gegenüber meinen Hörerinnen und Hörern. Weil ich habe mal gesagt, und das stimmt auch, ich passe mich wirklich an die Person an. Das heisst, wenn ich jetzt auf Zürich würde kommen oder auch sonst irgendwo her, wenn nicht die aktuelle Corona-Situation wäre, ich würde wirklich, auch wenn es gäbiger wäre mit dem Auto, ich würde extra den ÖV nehmen. Aber jetzt im Moment, es wäre eigentlich nicht so clever, weil ich möchte nicht mehr anstecken, absolut. Ich möchte nicht angesteckt werden und so weiter. Und darum, es ist wirklich aufgrund von dieser Situation. Es ist auch ein bisschen eine Ausrede. Einerseits will ich ja nicht gerne Whisky, aber es ist natürlich lustig, das mal zu probieren und so. Ein anderes Mal trinken wir mal zusammen Whisky ein bisschen.
Sehr gern.
Also ich trinke jetzt auch einen Schluck Cola Zero oder Zero, je nachdem wie man sagt.
Ich habe immer wieder Diskussionen mit meiner Mami, wie schädlich Cola Zero ist. Ich sage natürlich immer, ja, nein, es hat ja kein Zucker drin und so. Sie sagt ja, es hat einfach Ersatzstoff drin. Ich weiss nicht, was stimmt und ich getraue mich auch nicht, dem wirklich nachzugehen, weil es ist so ein bisschen wie mit dem Fleischkonsum. Wenn du dann wirklich ernsthaft darüber nachdenkst, findest du ziemlich schnell aus, dass es eigentlich blöd ist.
Ja, und weisst, ich bin der Meinung, entweder du willst gesund sein und dann trinkst du einfach Wasser oder Tee oder du trinkst Süßgetränke und das spielt im Fall auch ich glaube, keine Rolle, was du jetzt genau trinkst. Also trinkst du eh Zucker.
Wahrscheinlich schon.
Ja, darum. Finde ich voll okay. Ja. Yes. So das Hauptthema, das ich mit dir anschauen möchte, warum ich dich besonders bewundere, ist deine Schlagfertigkeit. Man kann, glaube ich, schon sagen, du bist extrem schlagfertig, oder?
Ja, es ist sicher eines meiner Assets. Ja. Also es ist, zu reagieren spontan auf Situationen, ist etwas, was ich am liebsten mache. Ich glaube, du hast ja meine Comedy-Show auch schon gesehen. Es gibt ein, zwei Momente, wo ich das Publikum auch aktiv einbinde. Sie zum Beispiel auch Fragen stellen können. Und dort kann ich mich ja nicht vorbereiten. Und dort muss ich wirklich aus der Situation heraus reagieren. Und das ist etwas, was ich extrem gerne mache. Oder auch in Talks mit Hörern, beim Mittagsspiel oder anderen Orten. Das ist wirklich etwas, was ich extrem gerne habe. Und etwas, was ich, glaube von meinem Papi ein bisschen geerbt habe. Der hat es nämlich nicht mehr, aber er war früher extrem schlagfertig gewesen. Und hat das, glaube ich, jetzt so ein bisschen an mich weitergegeben. Es ist auch für das Publikum immer etwas mega Lässiges, wie ich merke. Also, gerade wenn sie Fragen stellen und merken, okay, der reagiert jetzt im Moment, dann wissen sie, das ist nicht ein scriptedes Programm, sondern das erleben nur sie in dem Moment und sonst nachher und vorher nie mehr jemand. Und das macht natürlich dann am Publikum besonders Freude.
Und für dich ist doch, also ich kann mir vorstellen, ist viel einfacher, so auf die Bühne zu gehen, wenn du weißt, hey, ich bin schlagfertig, als wenn du es halt eben nicht so hast, oder?
Ja, auf der anderen Seite muss man sagen, also es klingt dann auch nicht mir jedes Mal eine gute Pointe. Mhm. Also es ist auch schon etwa die mal still gewesen. Also ich bin jetzt auch nicht ein Garant dafür, dass es jedes Mal gut kommt. Das gibt es einfach nicht. Aber so in der Gesamtsumme ist es eben wirklich ein Asset von mir.
Ja, ja das merkt man in der Fragerunde. Wir dürfen, glaube ich, oben, oder ja, ich rede jetzt von uns, weil ich bin wirklich schon mehrmals. In der Pause hat man Fragen können stellen und am Schluss hast du, glaube ich, jede beantwortet. Kann das sein?
Ja, schon nicht ganz jede.
Okay.
Manche wiederholen sich dann logischerweise auch. Und bei anderen, ich schaue es meistens, ich habe immer einen Newcomer, der mitkommt auf jede Station, an jeden Ort, wo ich auftritt. Und der macht so anfangs zweite Hälfte etwa 10 Minuten. Und in dieser Zeit tue ich einfach so schnell die Fragen hin durchgehen und aussiebeln, was ich weiss, dass fällt mir gerade nichts ein. Oder? Mm. Also von dem her, die ich dann mit auf die Bühne nehme, ich sage, das sind etwa 60-65%, zu denen gebe ich dann wirklich gerade mehr oder weniger spontane Antwort.
Ich weiss im Fall noch, was meine Frage war. Und du hast es ausgewählt.
Was hast du mal gefragt?
Ich habe gefragt, zuerst Müsli oder zuerst Milch? Und weißt du, was deine Antwort gewesen sein? Du mal raten.
Ja, ich habe wahrscheinlich irgendetwas gesagt, was stimmt mit euch nicht?
So. Ja, so in dem Sinn, genau. Du hast doch ein bisschen Hintergedanken gehabt. Und du hast dann gesagt, dann hast du einmal in deinem ganzen Leben die Chance, mir eine Frage zu stellen. Und ist die, aber nein, ich habe jetzt die Chance, dir noch mega viel mehr Fragen zu stellen. Und jetzt
du siehst mal, das war nur der Door-Opener.
Genau. Nein, es war super. Ich habe mega müssen lachen. Und für mich war es darum eine wichtige Frage gewesen. Du hast sie, glaube ich, auch noch beantwortet. Das weiss ich nicht mal mehr.
Ja, also es ist ja klar, es kommt also zuerst zum Müsli rein.
Das ist klar, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren, gell?
Eben, da sind wir uns einig.
Hey, du bist im Radio, in Comedy und einfach schon im Entertainment, Eventmoderation und so, in diesem Bereich tätig. In welchem Bereich jetzt von diesen Punkten, die ich aufzähle, hilft der Schlagfertigkeit am meisten?
Das ist eine gute Frage. Ich denke in der Comedy auf der Bühne. Ja, weil es dort am Ende schon mal vorkommt, dass nebst der Fragerunde vielleicht auch sonst mal irgendetwas Lustiges passiert oder jemand etwas ruft oder so. Und dann ist es natürlich gut, wenn du ein bisschen schlagfertig bist. Im Radio, wir bei SRF3 machen sehr viel das live. Kann das auch passieren, aber ich sage jetzt mal, Interviews mit Sportlern oder Interviews mit Experten, abgesehen eigentlich alles außer die Hörertags, sind in der Regel mehr oder weniger scripted, sprich, dort weisst du auch ungefähr, wo du hin willst im Gespräch. Dort ist Schlagfertigkeit jetzt nicht das Asset, das du mega fest brauchst. Aber auf der Bühne ist das auf jeden Fall etwas, wo den Leuten, glaube ich, auch ein bisschen weit imponiert.
Hat es mal einen Moment gegeben, wo du dich noch mal erinnern kannst, wo es so wirklich die Sprache hat verschlagen? Wo du mal nicht schlagfertig bist?
Also jetzt auf der Bühne, meinst du?
Ja.
Ja, es gibt in der Fragerunde immer mal wieder ab und zu eine Frage, wo selbst ich finde, da fällt mir jetzt aufs Erste gerade nichts ein.
Mhm.
Jetzt, ich weiss die Frage, ich könnte jetzt nicht das Beispiel sagen.
Aber es gibt es also auch. Hä?
Ja, natürlich. Yes. Also, es fällt mir dann schon immer irgendetwas ein, aber es gibt dann einfach auch solche, wo dann halt auch mir nichts lustig einfällt.
Mhm. Und dann gibt es ja die sogenannten Heckler, jetzt gerade bei den Comedy-Shows, genau. Die einfach Sachen reinrufen, manchmal im Zusammenhang, manchmal zusammenhangslos. Du hast die, glaube ich, noch gern, oder?
Ja, also mich stört es nicht in einem gewissen Maß. Es gibt dann auch die sich nicht mehr spüren. Also wir haben das schon so Fall gehabt in der ersten Reihe, wo du dann auf einen Heckler reingehst und dann merkt der, ich komme Aufmerksamkeit über und dann braucht er sie so im 10-Minuten-Takt. Und das geht dann natürlich nicht, dann fängt er eine Show ernsthaft an zu stören. Also wenn einer einmal etwas Lustiges oder auch nichts Lustiges einruft, mit dem kann ich extrem gut umgehen, dann wird er Teil vom Programm und das wollen sie dann meistens auch, sonst würden sie nicht laut rufen. Aber wenn ich merke, jetzt, wenn es so einen Fall gab in Bern im Zelt, wo ich gemerkt habe, der hat tatsächlich immer wieder so die Aufmerksamkeit gesucht und hat dann auch währenddem der Gabi Rano auftreten ist, die ganze Zeit reingerufen und der Gabi ist noch nie an dem Punkt gewesen, wo er das hat können handeln, dass ich dann wirklich vom Backstage führen ins Publikum gesessen bin, schnell neben ihn gesessen bin und ihm erklärt habe, dass seine Sendezeit jetzt ein bisschen vorbei ist und dass er jetzt ruhig sein muss. Der ist unter uns gesagt auch geistig ein bisschen herausgefordert gewesen. Der ist nicht ganz bei sich gewesen und der hat dann aber das extrem easy genommen, dass ich ihm das auf freundliche Art und Weise, sehr nahe, halt eben wirklich im Sitz nebendran versucht hat zu erklären, warum das nicht geht. Und das hat sich dann auch problemlos gelöst. Also wir haben jetzt noch nie einen Fall gehabt, wo ein Heckler wirklich so gestört hätte, dass man hätte rausstellen müssen, aber die Option gibt es natürlich auch.
Ja, das wäre nur so die letzte Option, aber es ist ja cool, wenn du in einem Gespräch kannst mit dem vereinbaren.
Genau.
Und Pointe versauen, kommt das bei dir öfters vor?
immer wieder. Ja, also es gibt ja immer, das ist wie bei allen, die einen Job haben. An Tag bist du besser, an anderen bist du schlechter. Mal bist du konzentrierter, mal bist du weniger konzentriert. Und bei mir wirkt es sich dann halt aus, wenn ich nicht konzentriert bin, dann heisst es dann relativ schnell, okay, jetzt hast du da etwas vergessen und dort etwas vergessen. Oder eben, du bist mal so unkonzentriert, dass eine Pointe komplett verhaust. Das gibt es alles auch.
Ah, wo ich jetzt darum gemeint, weißt du, dass sie dir wie, bevor du sie kannst beenden, gerade reinrufen, was die Antwort ist, weil sie schon wissen von einem anderen Programm oder so?
Das hat es auch schon gegeben. Das war vor allem, als ich ganz am Anfang noch mit dem Blick auf Tour war. Mhm. Da hat er mich mitgenommen als Comedian im Vorprogramm zu seiner Brassband-Tour damals. Und hat gesagt, statt dass ich dort Musiker nehme, nehme ich einen Comedian und hat mich 20 Minuten vorher angestellt und die Leute dann bespassen lassen. Das ist die ersten 2-3 Mal auch sehr gut gegangen. Was man natürlich nicht mitbedenkt haben, ist, dass der Blick extrem treues Publikum hat. Also der hat so ein paar Hardcore-Fans, so 10, 15 Leute, die reisen wirklich an jedes Konzert mit. Und die sind an jedem Konzert in der ersten Reihe. Und die haben dann irgendwann logischerweise meine Pointe nicht gekannt, weil ich habe ja nicht jeden Abend ein neues Programm gemacht, sondern eigentlich immer das Gleiche. Und die haben dann angefangen, Pointe reinrufen. Und das ist dann natürlich ein bisschen schwierig geworden mit der Zeit, weil ja, sie haben sich gelangweilt ab dem Vorprogramm, weil sie es halt schon gekannt haben. Und für mich ist es dann auch nicht einfach gewesen, aufzutreten. Also dort hat es dann doch mal den einen oder anderen ein bisschen schwierigen Moment gegeben.
Also es ist wirklich herausfordernd, selbst wenn man aber schlagfertig ist und so weiter. Es gibt immer Herausforderungen, die man auch nicht kann, ja, im Voraus sehen. Aber es ist auch spannend nach so, oder? Wenn es nicht ausartet.
Ja, also es war ein mega Learning und also wirklich ein Respekt und Blick, dass er mich dort mitgenommen hat, weil ich bin weder gut noch lustig war. Und das hat wirklich auch viel Mut gebraucht von seiner Seite. Er ist ein kommerziell orientierter Künstler. Wenn nachher die Leute kommen und sagen, du, das muss ich aber nicht mehr haben, dann hat das auch einen Schaden für ihn. Also von dem her wirklich Respekt, dass er das gemacht hat.
Ja. Und schlussendlich ist es ja mega gut gekommen, du fühlst Hauen um Hauen. Also alles Gute.
Genau, also es ist auch für ihn, glaube ich, kein negativer Punkt gewesen.
Schön, sind wir froh. Findest du, wenn man Comedian ist, muss man irgendwo durch spontan sein?
Ja, es hilft sicher. Aber es gibt natürlich jetzt, nehmen wir zum Beispiel Ohne Rolf, wo ja ihr Programm null Spontanität zulässt, weil sie natürlich das ja mit diesen Blättern machen, wo dann immer neue Sachen vorne dran stehen, was übrigens extrem lustig ist. Oder ich glaube auch Usos und Nadeshkin sind wahrscheinlich sehr begrenzt spontan, weil sie halt extrem abgestimmt sind aufeinander, oder? Mhm. Weil sie teilweise ja wirklich ganze Sätze aneinander synchron müssen reden und so. Da kann dann nicht der eine mal finden, so heute Abend mache ich es anders, weil sonst geht dann die Nummer nicht mehr auf, oder? Mhm. Ich glaube jetzt, so allgemein im Duo ist die Spontanität wahrscheinlich ein Stück weit kleiner, außer man erlaubt sich ab und zu mal einen Scherz den Partner reinzulegen, wie das der Johnny und der Manu, glaube ich, auch ab und zu mal machen. Aber ich glaube, als Solokünstler ist es sicher etwas, wo wichtig ist.
Wo wichtig ist, ja. Und wenn wir da bei der Gürtellinie sind, oder, von diesen Witzen, ich bin zum Beispiel jemand, ich kann immer viel verleiden. Weil ich finde einfach, entweder, also du musst es nicht anhören oder anschauen, erstens. Und zweitens, wenn der Witz gut ist, dann, ja, dann ist es okay. Und meistens sind auch die Betroffenen die, die es am lustigsten finden. Das ist also auch so die Floskeln, die man langsam ein bisschen kennt. Hast du mal so richtig Kritik bekommen, weißt, weil du eventuell mal unter der Gürtellinie warst?
Ja, jetzt nicht, dass ich mich mega gut möchte daran erinnern, ehrlich gesagt. Also es ist jetzt nicht irgendwo mal etwas so Heftiges gewesen oder ein Shitstorm gekommen, wo mir jetzt geblieben wäre. Es gibt immer mal wieder Leute, die finden, du, bei den ganzen Bachelor-Best-Offs und so, dort gehst du schwer an die Grenzen oder teilweise auch ein bisschen darüber aus. Dort suche ich die Grenzen logischerweise auch immer mal wieder. Das ist am Schluss vom Tag aber halt auch immer persönliche Geschmackssache. Das ist wie bei mir Too, oder? Mhm. Was die eine schon als Belästigung empfindet, sieht die andere noch als Kompliment. Und da muss man halt von Mensch zu Mensch individuell entscheiden. Und das ist ja das, was der Mensch hasst, wenn er nicht eine Regel hat, wo er sich dran halten kann, was heisst so A oder B, sondern wenn er sich individuell aufs Gegenüber muss anpassen muss, dann ist er meistens ein bisschen überfordert. Und das ist bei Comedy eigentlich das, was wir den ganzen Tag machen. Also wir müssen damit leben, dass jedes Publikum jeden Abend anders reagiert. Also weiss auch nie, wie kommt heute welche Pointe an.
Ja, das ist auch wieder das Spannende dran an diesem Job.
Absolut. Also manchmal bringt es sich ein bisschen zum Verzweifeln, weil du so denkst, gut, an dieser Punkt habe ich jetzt sehr lange geschafft und da habe ich das Gefühl, da haben wir jetzt etwas wirklich, wirklich Lustiges und dort lacht dann einfach niemand. Und irgendetwas Billiges, was du mal auf Twitter gesehen hast und leicht abgeändert hast, geht dann durch die Decke und dann denkst du, ja super, für was genau habe ich mir Mühe gegeben beim Schreiben vom Programm?
Ja. Jetzt, wenn ich mit Deutschland vergleiche, dort gibt es ja oft so die Abende, wo du vor ein paar, ja, vielleicht 10, 20, 30 Leute kannst deine Witze erzählen oder deine Show spielen, und zum, so ein bisschen zum Testen. In der Schweiz gibt es das weniger, oder?
Ja, es kommt immer mehr auf. Ja. Sogenannte Open Mics, die du jetzt da ansprichst.
Ah, ja, genau.
Es ist klar, in Deutschland gibt es das natürlich in jeder Stadt etwa 4-5 solche Spots. In Zürich haben wir das jetzt auch so 1-2 pro Woche, je nachdem, ob auch gerade eine Saison ist oder so, wo Künstler können Sachen ausprobieren. Ich finde das immer super zum Ausprobieren. Es hat aber auch ganz viele, wo dann dort wie so ein bisschen stehen bleiben, finde ich. Also wo dann gar nie den Sprung schaffen, mal zu einem eigenen Solo-Programm, sondern sie sind eigentlich ständig am 5-Minuten-Bit spielen, statt dass sie sich mal auf ein ganzes Programm würden konzentrieren. Und das finden die dann manchmal ein bisschen schade und auch ein bisschen verschenktes Talent, weil meistens sind das ja Gratis-Serbung, also du kommst als Künstler nichts über und die spielen sich dann dort einen Wolf und kommen aber gleich dann irgendwo kommerziell keinen Schritt weiter.
Mensch, einfach sie haben ein bisschen Angst, Komfortzone zu verlassen, weil sie einfach dann immer, ja, dort spielen halt.
Ja, hat sicher ein Stück mit dem zu tun, ja. Und also es sind vor allem jüngere Künstlerinnen und Künstler, die das machen, die natürlich die Plattformen auch noch suchen und vielleicht auch noch gar nicht genau wissen, wie fest will ich in das Ganze überhaupt rein und ja, eben kann ich dann mehr als nur die 15 Minuten, weil 15 Minuten kann jeder, oder?
Ja.
Aber darüber aus wird es dann schwierig und von dem her, ich finde es eine super Plattform, also nicht falsch verstehen, ich finde es auch super, dass sie das alle machen, aber bei gewissen würde ich mir wirklich manchmal wünschen, verballere nicht immer gerade dein neueste Material, sondern sammle mal und dann machst du ein Abendfüllens draus.
Wie sammelst du dein Material? Wie tust du es auf die Seite?
Also, wenn wir Ideen kommen, habe ich immer so einen Ordner, wo ich die Ideen einfach mal ablege.
Ja.
Ich spiele ja meistens ein Programm. Ich bin aktuell jetzt auch noch auf Tour. Die werde zwar jetzt dann eigentlich etwa fertig im Monat, aber wegen Corona jetzt in Herbst verschoben, das Ende von der Tour. Und von dem her, während ich toure, schaue ich gar nicht gross nach anderem Material. Weil dann finde ich so, ja, da bin ich jetzt mit dem auf Tour und jetzt spiele ich das. Und wenn dann das Programm fertig ist, dann setze ich mich mit meinen Autoren zusammen und dann überlegen wir uns das nächste Programm. Dann gehen wir eine Woche auf Mallorca, schreiben das und nachher kommt hoffentlich etwas Gescheites raus dabei.
Und du hast ja auch noch deine Support-Acts, wie du vorhin schon hast, erwähnt, zum Beispiel der Gabirano, der dabei ist. Wie wählst du dir diese Personen aus?
Also wir haben ja relativ einen grossen Nachwuchs-Comedy-Pool auch aufgebaut jetzt bei SRF. Gerade SRF 3 hat stark auf Comedy gesetzt in den letzten Jahren und da habe ich viele gute Leute gesehen auf der Bühne und wenn ich mich finde, mal der oder die hat wirklich Potenzial, dann fragt mein Management bei denen an, ob die Lust hätten, bei mir 10 Minuten zu spielen und die meisten von denen finden das lässig, weil ich habe im Schnitt natürlich ein grösseres Publikum als die Open Mics und ich zahle sogar noch ein bisschen etwas. Also von dem her ist das für sie natürlich eine mega coole Plattform, mal können statt von 30, von 300, 400 Leuten spielen. Und für mich ist es cool, weil ich im Publikum noch zusätzlich neben mir etwas Gutes kann präsentieren kann, weil also all die, die auftreten, für die kann ich also wirklich mein Gütesiegel auf die Stirn drücken.
Ja. Mega toll. Also es ist super, dass du das auch so weitergehst, weil du ja zum Beispiel vom Blick hast bekommen. Das finde ich so immer toll, genau. Wenn man sich an die Zeit erinnert, wo es nicht so einfach war und es dann weitergeht. Das ist natürlich grossartig. Genau.
Jetzt vor, das habe ich bei ihm gelernt und bei Molly Pocher, muss ich auch noch erwähnen.
Ja, fair sein. Ja, cool. Jetzt gibt es ja diverse Bühnen. Also ich rede jetzt wirklich vom Design und so weiter. Manche sind ein bisschen gemütlicher, andere sind, imponieren mehr. Welche ist so deine Lieblingsbühne? Kannst du das sagen? Du bist ja schon auf extrem vielen gewesen.
Ja, die bin natürlich der Zürcher, oder? Je grösser, je besser.
Genau.
Nein, das ist natürlich, sage ich jetzt, für einen kommerziell orientierten Künstler ist natürlich grundsätzlich the bigger the better. Also ich finde es natürlich auch der helle Wahnsinn, wenn ich zum Beispiel im Zelt spiele und im grossen Zelt bin und es sitzen 600, 700 Leute dort, dann ist das so ein unglaubliches Gefühl. Oder Arosa Humor Festival habe ich von 900 Menschen gespielt.
Wow.
Wenn du dort rauskommst und einfach ein Meer von 900 Menschen siehst, das ist natürlich unfassbar geil. Oder? Das heisst nicht, dass der Abend besser wird automatisch, je mehr Leute es sind. Aber die Chance, dass ein paar da drin auch komisch lachen und nur schon durch das andere anstecken, ist einfach grösser, als wenn nur 50 dort sitzen. Oder? Und man fühlt sich dann auch mehr beobachtet, so in kleinen Gruppen. Das merke ich etwa, die mit Publikum, wenn es mal ein bisschen kleiner ist, die fühlen sich dann viel mehr beobachtet, du bist viel näher. Mhm. Das gibt zwar eine Nähe, die manchmal auch schön ist, aber auf der anderen Seite eben sind es dann manchmal so ein bisschen, oh, der gehört dir jetzt, wenn ich lache. Und dann sind es manchmal ein bisschen gehemmt.
Das kann ich im Fall von mir aus auch sagen. Also, wenn du im Publikum hockst und nebenan sind x-tausend Leute, ist es etwas anderes, ja. Und Lampenfieber technisch, wenn du auf einer Riesenbühne bist, gibt es das bei dir?
Ja, also es ist immer so, die 5 Minuten, bevor es losgeht, ganz früher, habe ich nicht einmal das Nachtessen. Also da bin ich wirklich in der Hälfte vom Nachtessen, habe ich es auf die Seite tun und sagen, okay, mir geht nicht mehr, aber ich bin so nervös. Es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, die teilweise wirklich dann gar nicht können essen können, weil sie so nervös sind. Das hat sich natürlich ein bisschen geleitet, auch durch das, dass ich das Programm irgendwie 70, 80 Mal gespielt habe und weiss, im Grundsatz verhebt es. Also wenn ich auf die Bühne rausgehe, kann ich davon ausgehen, der Abend wird zumindest okay. Im besten Fall wird er dann noch ein bisschen mehr als nur okay. Aber es ist schon natürlich etwas, was einem immer wieder nervös macht, weil man halt eben auch nicht weiss, wie wird es. Ich bin viel nervöser, wenn es nicht mein Publikum ist, sprich, wenn es Fernsehauftritte sind oder wenn es eben Mixed-Shows sind, wo die Leute nicht wegen mir kommen. Wenn sie in mein Programm kommen, schauen, dann gehe ich immer davon aus, die sind auch Fans und die freuen sich jetzt, wenn ich auf die Bühne rauslaufe. Und das ist ja dann eigentlich auch immer so. Aber so die 5 Minuten vorher denkst du, Gott, wieso machst du das? Wirklich, hör doch auf mit dieser Scheiße. Und dann gehst du raus und die ersten 2, 3 Pointe funktionieren und dann weisst du, drum.
Und wie ist das Gefühl, wenn du nach ab der Bühne kommst?
Schwierig zu sagen. Also in der Regel kann ich gar nicht grosses Gefühl mitnehmen, weil ich springe am Abend, am Ende von der Show, eigentlich von der Bühne runter und renne direkt zum Ausgang, um mit den Leuten noch Selfies und DVD-Verkäufe und Autogrammkarten etc. zu machen. Also ich hatte nie so das Gefühl, dass ich wie kann sagen, so schön, sondern es ist eigentlich gerade okay, schnell, raus und zu den Leuten. Oder? Und erst so, ich glaube, wenn man auf der Heimfahrt merkst du dann so, das hat jetzt gut getan, es ist wirklich schön gewesen und gleichzeitig bist dann auch gerade huere schnell wieder in dem, also ich wollte jetzt nicht von einem Loch reden, aber es ist schon ein lustiges Gefühl, wenn du 10 Minuten vorher gefühlt noch irgendwie 500, 600 Leute vor dir gehabt hast und dann sitzt du allein im Auto heim. Das ist schon ein rechter Clash und das erklärt für mich dann so exponentiell gerechnet auch immer wieder, warum ganz viele Superstars, Musiker etc. durchdrehen. Also wenn du dir dann vorstellst, du hast einfach jeden Abend wieder Ed Sheeran 50, 60.000 Leute oder noch mehr vor dir und bist nachher wieder alleine im Hotelzimmer. Das ist, glaube ich, noch viel der größere Clash, als ich da natürlich in meiner kleinen, bescheidenen Künstlerwelt habe.
Ja, die Meinung habe ich auch immer, wie mehr oder die Einsicht, dass einfach, dass man so Superstars oder wer auch immer nicht so wie verurteilen sollte, wenn sie eben Depressionen haben oder sich mal nicht melden oder eine Pause brauchen. Oft ist es immer so, ja, ich arbeite im Fall auch, ich bekomme auch nicht mehr Ferien.
Yeah.
Aber ich glaube, das merkst du erst, wie es ist, wenn du es wirklich erlebst, eben das Loch. und der Erfolg, den du halt immer feierst und dann bist du daheim wieder in deiner eigenen Wohnung. Ja.
Ja, und das ist ja nicht nur der Erfolg auf der Bühne. Es ist ja auch, ein Justin Bieber ist ja egal, wo er herankommt auf dieser Welt. Die Leute sagen ihm, du bist der geilste Sieg, der je geklappt hat. Egal, mit wem er redet. Ja. Oder? Du kannst ja gar nicht anders, als irgendwann fängst du das auch glauben, das macht etwas mit dir, du kannst es gar nicht verhindern. Mhm. Oder? Und da musst du dann schon extrem gern sein, dass du dort eben nicht abhebst oder in die Drogen gehst oder irgendetwas, weil das ist etwas, das kann sich keiner, der auf der Bank oder irgendwo arbeitet, vorstellen.
Hast du mal einen Moment gehabt, ich rede jetzt nicht von Drogen oder so, Depressionen mehr, wo du wirklich so ein bisschen am Punkt bist, wo du eventuell so ein bisschen abheben können, und dann hat eine Person gesagt, hey, Büssi, ja, bleib wie du bist, gell, bleib noch dir selber. Hat es das gegeben?
Ja, ich glaube, das hat es am Anfang schon etwa die mal gegeben. Aber da habe ich noch nicht einmal Comedy gemacht, sondern dort habe ich noch beim Blick geschafft und habe auch viele Stars dafür interviewen etc. Und je mehr du dich dann im Glanzlicht von deinen Sonnen und je mehr du selber dann auch mit deinem Gesicht im Blick hinein bist, so mit 18, 19, macht das etwas mit dir. Und du hast dann auch das Gefühl, okay, ich bin ein geiler Sieg und eigentlich gehört mir die Welt, oder? Ich muss aber sagen, ich habe dort zum Glück wirklich eine Familie, wo das alles nicht zeigt. Also die haben wieso gefunden, ja, also ist schön, dass dir das gefällt, der Job, aber also weißt, uns beeindruckst du wie nicht mit dem. Mhm. Und genau das Gleiche gilt für mein engstes Freundesumfeld, wo ich alle aus der KV-Zeit und so habe, wo auch so findet, okay, cool, was machst du, aber ich bin dann manchmal, ich habe damals einen Weg gehabt mit meinem besten Freund, bin ich heimgekommen und habe gesagt, hey, weißt du, und dort haben wir diese Geschichte gemacht und dann haben wir den so. Und er ist schon gesagt, so, okay, ah, cool, ja. Und ich habe so gemerkt, der Durchschnittsbürger interessiert es überhaupt nicht, was wir machen. Und das war dann so recht ein guter Ausgleich gewesen.
Ja, ist ein natürlicher Ausgleich, oder? Wenn es gar nicht wirklich interessant ist bei der Familie, bei den Kollegen.
Ja, und das hat ja einfach eben, es hat jeder sein eigenes Leben, seine eigenen Prioritäten. Und ja, natürlich ist mein Job für viele faszinierender als eben jemand, der jetzt irgendwie im Büro arbeitet oder so. Das heisst aber noch lange nicht, dass er auch durchaus spannender ist. Also er ist manchmal viel langweiliger, als man sich könnte vorstellen.
Das sehe ich bei mir auch. Ich bin wirklich ein absolutes Radiokind. Also wirklich so, ich brenne für Radio und ich bin wirklich auch ein Freak. Das kann man sagen. Also Judith Wendli sagt immer, Tanja ist ein Freak. Sie ist nicht so ein Freak, aber sie ist schon ein Freak. Und wenn ich dann so irgendwie, zum Beispiel gestern habe ich vor Radio Bern Easter Party gehört. Irgendwie 4 Stunden, 5 Stunden lang. Ich bin echt daheim gewesen, habe ich das gehört. Meine Kollegen würden das nie einfach vor einem Radio hocken und etwas hören oder auch einen Fokus. Ich hocke manchmal echt da und höre. Und für mich ist es dann immer so, ja, aber weißt du, Radio und das, und jetzt habe ich den getroffen und das war und jetzt bin ich im Studio gewesen. Ah, mega cool. Ja, für jemand anderes, der das nicht so lebt, sagt dem nichts. Darum kann ich die mega nachvollziehen.
Ja, und ich verstehe dich wiederum. Also,
schön.
Ich bin ja genau gleich gewesen. Eben, ich habe schon mit 15 Jahren angefangen, Internetradio zu machen. Sogar schon vorher zu Hause, so mit 2 CD-Rekorder, einfach so für mich. Nicht einmal aufgenommen, sondern einfach raus. Und ich glaube, das ist das berühmte Radiovirus und wenn du das nicht hast, dann kannst du das gar nicht nachvollziehen. Das ist aber auch okay.
Ja. Da gibt es übrigens ein legendäres Foto für alle, die es noch nicht gesehen haben, unter Sascha Wanner. Hey, es ist wirklich jedes einzelne Detail darauf ist legendär, von den Haaren bis zum Computer. Es ist wirklich, das muss man unbedingt mal anschauen.
Du vergisst unsere trägerlosen Shirts.
Die trägerlosen Shirts, ja genau. Das ist
Ich glaube, das ist schon legendär. Ich glaube, das ist wirklich, GQ hat sich 5-mal überlegt, ob sie das nicht als Titelbild von der Sexiest Man Alive nehmen, weil es ist also ein bisschen hot Alarm. Wenn ihr googeln, kann es sein, dass der PC explodiert, so heiß ist es.
Genau. Ja, das ist auf jeden Fall legendär. Hast du einen Job, der kein Hobby ist von dir?
Nein. Das ist wirklich mein ganz grosser Luxus. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, darf ich etwas machen, was ich unhuere geil finde. Und das ist wirklich, glaube ich, für einen arbeitenden Mensch der grösstmögliche Luxus. Ja, dann gibt es logischerweise noch andere Luxussachen, die man haben im Leben, Familie etc. Aber ich sage jetzt mal, für den Alltag ist das natürlich ein absolutes Geschenk.
Du hast mal gesagt, du hast den Luxus, das kannst du sagen, wenn du eine Anfrage bekommst für eine Moderation, will ich das und passt zu mir. Und dann kannst du zusagen oder kannst absagen. Ab wann ist der Punkt gekommen, wo du den Luxus hast bekommen?
Ja, ich würde sagen, vor etwa 3-4 Jahren, so, um das herum. Und was die Leute dann gerne vergessen, eben, mittlerweile verdiene ich gute Gagen, wenn ich neu mit Gagen moderiere. Aber ich habe auch angefangen und habe damals 8 bis 9 Stunden für 150 Franken in einem Pub in Weifelden aufgelegt. Also, das sind auch Übungen gewesen, wo ich nichts verdient habe praktisch und aber einfach hohe Freude gehabt an dem, was ich mache. Und ich bin auch durch die harte Schule durch. Und ich habe auch müssen meine ersten 2 Comedy-Programme teilweise vor 20, 30 Leuten spielen. Dort sind nicht automatisch immer 400 gehockt, sondern das ist ein extrem langer Weg. Ich gehe den Weg, seit ich 16, 17 bin. Das sind mittlerweile 20 Jahre. Jetzt, wo ich es laut ausspreche, merke ich selber, wie alt ich bin. Und das ist wirklich etwas, wo die Leute dann gern vergessen und das Gefühl haben, das ist einem einfach in den Schoss hineingelegt worden. Es gibt übrigens auch viele Arbeitgeber, die das vergessen, Amis. Ja. Es ist Amis so, durch das, dass viele Leute den Job machen wollen, heisst dann manchmal so bei Lohnverhandlungen, ja gut, schau, es gibt einfach nicht mehr. Und du findest so, ja, aber Entschuldigung, hallo. Und dann nachher heisst es, ja gut, wenn es du nicht machst, macht es ein anderer. Und du findest so, ja, aber wahrscheinlich nicht so gut. Weil, wenn jeder so gut wäre, dann wäre es noch jemand, oder?
Aber ich stelle mir das mega schwierig vor, weißt du, wie zu sagen, ich habe das und das und das, habe diese Talent, ich bin so viel wert. Gerade in deinem Bereich ist es ja nicht einfach so, es gibt den Lohn, den haben alle, sondern eben, du hast einen gewissen Wert und wenn, nicht dafür, oder wenn man dir den nicht geben kann, finanziell kannst du schon mal absagen. Wie ist das bei dir so gewesen, dass das kannst? Ich stelle mir das mega schwierig vor.
Ja, es gibt schon gewisse Referenzwerte, wo man so klein kann wissen kann, was verlangen andere, wo etwa gleich bekannt sind und so. Dort spricht man sich natürlich auch ein Stück weit ab. Ich muss sagen, ich bin ein extrem schlechter Verhandler. Aber ich habe meinen Marktpreis ungefähr herausgefunden. Und darum offeriere ich eigentlich immer den gleichen Preis. Und wenn jemand dann findet, hey, nein, sorry, es ist viel zu teuer, dann sage ich, los, andere Firmen zahlen den, es ist anscheinend nicht zu teuer, sondern ihr könnt es euch nicht leisten, was völlig in Ordnung ist. Aber dann gebe ich euch jetzt da 4 Leute, die ich weiss, die sind ein bisschen günstiger und genauso gut wie ich. Dann buchen doch die, absolut no bad feelings. Aber ich kann ja nicht für jede Firma individuell Preise machen, oder? Sondern am Ende des Tages hast du einen Marktpreis. Natürlich gibt es Sachen, wenn es Herzensangelegenheiten sind oder für Freunde, dann mache ich logischerweise auch mal Spezialpreise. Aber im Grunde habe ich meinen Marktpreis und der gilt dann.
Ja, sonst bist du irgendwie auch nicht transparent. Für die Firma ist der Wert und für die der Wert, das geht echt nicht auf. Aber ja, das genau. Zu finden, das muss schwierig sein. Aber mit anderen kommunizieren, habe ich rausgehört, ist sicher nicht schlecht. Also natürlich sagt er auch nicht jeder, wie viel das er verlangt, aber so ein bisschen, ja, dass du ein kleines Mass hast. Talenttechnisch, du hast ja extrem viel Talent, was sich auch auf deine Berufe ausübt. Was kannst du nicht, was du mega gerne würdest können?
Singen und Musik machen. Also ich habe zwar 2 Songs auf Spotify, aber wer die gehört hat, weiss, ich kann weder singen noch Musik machen. Texte sind dort auch nur zum Teil von mir. Also das ist nicht mein Talent, aber ich finde es huere geil. Ich mache es wahnsinnig gern und würde es wirklich sehr viel lieber noch besser können und vor allem eben auch ein Instrument spielen oder so. Das fände ich etwas mega Cooles. Ich schaffe so knapp bis zum Triangel.
Ich habe vorhin gerade gemerkt, als ich gewartet und so ein bisschen Testaufnahmen gemacht habe, ich plötzlich einfach so, ja, wie man so macht, anfangen zu singen. Und wenn du ein gutes Mikrofon hast, klingt es darum schon nicht so schlecht. Ich weiss, ich kann nicht singen, aber es klingt noch
gut. Ein bisschen Autotune und dann hast du den Deutschrap Nummer 1 jetzt schon fertig.
Ja, heutzutage geht es wirklich einfach. Darum, ich habe mir dann auch überlegt, es ist eigentlich verständlich, warum so viele irgendwie zu Castingshows gehen, wenn sie sich die ganze Zeit nur mit so einem tollen Mikrofon und von der Familie, die die gerne hat, gehört, dann kann es schon mal sein, dass du überschätzt.
Ja, ich finde, Castingshows sind auch wirklich die natürliche Selektion für deinen Freundeskreis. Also wenn du dort hingehst und erst dort merkst, Scheiße, ich kann ja gar nicht singen, dann musst du mal schnell überlegen, wer sind die Menschen gewesen, die mir gesagt haben, ich soll da hingehen und dann solltest du die aussortieren.
Bist du so jemand, wo deinen Kollegen sagt, hey, mach's nicht, du kannst es nicht? Oder, also vielleicht, weißt du, nicht so krass, aber bist du direkt ehrlich und ja...
Ja, also bei mir sind nicht schon Freundschaften kaputt gegangen, aber die Leute haben immer Angst, nach meiner Meinung zu fragen, weil sie wissen, es kommt relativ vor den Grad. Also das ist schon etwas, wo ich aber auch finde, das bringt einem weiter. Mir ist auch lieber, die Leute sagen es mir direkt, und aber auch bei anderen, auch bei privaten Sachen. Lieber, es tut mir auch kurz weh, aber es ist dafür ehrlich, weil dann kannst du nachher jederzeit wieder in die Augen schauen, als dass du sagst, toi, 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 go for it, und nachher hinten dran sagst du zu jedem anderen, yes, Gott, hast du das gehört? Nein, das ist ja grauenhaft.
Genau. Kannst du gut mit Kritik umgehen, grundsätzlich so?
Ist ein schwieriges Thema. Ich sage logischerweise ja, wie das jeder von sich behauptet.
Genau.
Es kommt immer ein bisschen darauf an. Wenn es Kritik ist, die sachlich ist, dann mega gut. Also du kommst beim SRF, das ist etwas, was du lernst, ungefragt immer wieder Kritik und Ratschläge über. Das ist etwas, wo irgendwie die Hörer dort verinnerlicht haben, die schreiben wirklich unaufgefordert Feedbacks. Und bei gewissen Sachen haben sie dann recht, das tut dann eben manchmal im ersten Moment auch weh, und im ersten Moment reagierst du dann vielleicht aus dem Reflex aus, also, das stimmt doch nicht. Und wenn du dann nachher ein bisschen länger darüber nachdenkst, musst du sagen, Moll hat eigentlich ja recht, oder? Das hat es etwa die schon mal gegeben, oder jetzt auch bei den Quotenmännern können wir ab und zu absolut berechtigte Kritik über, aber dann eben auch ganz oft Sachen, wo die Leute einfach irgendetwas innen interpretieren und irgendetwas einfach irgendetwas behauptet, wo dann nicht stimmt, und dort werde ich relativ gätzig, das ist Zeug, was ich wirklich nicht vertrage. Und dann gibt es noch die Art von Kritik, die ich wirklich lustig finde, also sei es manchmal per Insta Direct Message, wo einer einfach schreibt, «Hure Sohn, du!» oder manchmal auch beim Radio irgendeiner findet, du dummer Scheisszürcher, dann weißt du, okay, wenn der Dialekt entscheidend ist, dann hat er inhaltlich nicht so viel gefunden. Über so Sachen kann ich wirklich herzhaft lachen, und die gehen mir auch nicht eine Sekunde nach.
Und die gehen auch in dein Comedy-Programm, oder? Oft?
Je nachdem. Du musst aber schon gut beleidigen, damit sie das Comedy-Programm schaffen.
Genau, das ist schon. Und ich finde darum auch, ich musste so müssen lernen, so Kritik annehmen. Und ich habe auch gelernt, zu schauen, von wem kommt Kritik. Weißt du, jetzt gerade zum Beispiel im Moderationsbereich, wenn jemand, ein Moderator, der es gut macht, der Erfahrung hat, mir sagt, hey, du redest schnell, zum Beispiel, dann sage ich, ich arbeite an mir. Wenn mir aber jemand aus meinem Umfeld sagt, hey, du redest viel zu schnell, du kannst nicht Radio machen, bla 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 bla, ich rede halt oft schnell. Aber dann ist das schon wieder etwas anderes, oder auch bei anderen Sachen. Ich schaue immer, kannst du mir die Kritik geben, macht es Sinn? Ja, okay, dann nehme ich sie an, und nein, okay, ist mir gleich. Wie auch zum Beispiel beim Kartenspiel. Ich mache mit meinen Geschwistern immer ein Kartenspiel, gerade jetzt in dieser Zeit. Und wenn mein Bruder nie hat gewonnen hat, dann muss er mir nicht Tipps geben, wie ich besser werde, oder? Aber wenn er jedes Spiel hat gewonnen hat, dann nehme ich auch einen Tipp von ihm an.
Absolut, aber wir leben ja auch in einer Zeit von lauter Expertise. Also im Moment haben wir knapp 8 Millionen Virologen in der Schweiz, die leben, voilà. Und alle noch ihre Seich zum Corona möchten dazugeben, obwohl sie sich vorher noch nie für Viren interessiert haben. Und das ist, glaube ich, aber auch ein bisschen so der Zeitgeist. Und der andere Geist ist dann der, dass man halt so lange auf YouTube sucht, bis man einen findet, der einem die eigene Meinung bestätigt, und den verteilt man dann als Prophet und sagt so, der hat recht, Punkt.
Genau, so geht's. Kritik, nicht einfach. Ist nicht ein einfaches Thema. Hey, jetzt kommen wir zu einem kleinen, sagen wir mal, Spiel, wo ich einfach so, ich habe da so einen Zufallsgenerator, Wörter per Zufall auswählen, und dann reden wir einfach darüber, was uns gerade in Sinn kommt.
Gut.
Ist das für dich in Ordnung? Also, let's go. Ja, haben wir gerade darüber geredet, direkt. Das müssen wir, glaube ich, nicht mehr gross thematisieren.
Also direkt im Sinne von, ob man direkt ist?
Ja, also wir können es irgendwie anschauen. Wir können ja auf direktem Weg jetzt gerade wieder hey, jetzt zum Beispiel ich vom Studio.
Ja, das ist sehr empfehlenswert. Ja, ich gehe noch auf direktem Weg in den Wald mit den Kleinen raus.
Super, genau. Man muss auch noch sagen, du hast einen superherzigen Hund, Foxy.
Ja.
Der mehr Followers hat als du, stimmt's? Oder nicht mehr?
schon nicht ganz zum Glück.
Okay.
Ja, schon nicht ganz. Also sie hat mehr Instagram-Follower als ich Twitter-Follower.
Okay.
So stimmt es, glaube
ich. Ja, aber immer noch sehr, sehr viel in dem Fall. Gut, auch berechtigt.
Ja, ich liebe 5'000, glaube ich. Ja, sie ist einfach auch unfassbar schön. Ja. Das ist etwas, was mir abgeht.
Logisch. Kalt? Was fällt dir zu kalt ein?
Ich hasse es. Ich bin kein Wintermensch. Ich hasse kalt haben. Ich bin ein absoluter Sommertyp. Also ich meine, man sieht mir ja auch an, dass ich Latino bin. oder auch nicht, aber ich habe auf jeden Fall viel, viel lieber Sommer und Sonne und Strand als Winter und Schnee.
Ich habe weder noch, ich liebe einfach Herbst. Ich habe nicht ganz heiß, nicht ganz kalt, aber Herbst ist so toll.
Ja, Wobei ich immer so finde, das sind ja dann auch etwa so 5 bis 10 Tage, die perfekt sind.
Ja.
Und der Rest ist dann so entweder zu kalt oder schon oder noch zu warm.
Ja, und ich weiss nicht, ob es nur mehr so geht, aber früher war der Herbst viel schöner gewesen. Als ich ein Kind war, waren die Blätter so farbig gewesen, weißt du, wie in den Bilderbüchern und in den Filmen. Jetzt habe ich noch nie ein farbiges Blatt gesehen. Weißt du, so richtig farbig.
Ja. Ja, früher ist alles
besser. Früher ist alles besser gewesen. Das ist auch so ein Satz, gell?
Ja.
Kalt kann man im Fall auch über das Getränk reden. Hast du das Cola lieber kalt, weil es so eiskalt mit Eiswürfeln oder?
Ja. Nein, also ich trinke es wirklich nur lauwarm, wenn es irgendwie nicht anders möglich ist. Aber ich habe also immer eine Flasche, die gekühlt ist im Kühlschrank.
Also darum vorher auch noch gekühlt hier im Studio. Das kann ich gar nicht. Warmes Cola.
Es ist schon besser. Ja, es ist schon massiv besser. Aber da hat gerade letztens, ich habe der Schweiz im Podcast gesagt, es ist alles besser, wenn man es 4 Grad kalt trinkt. Also es ist wirklich so ein bisschen so.
Ist einfach so. Und dann gibt es gleich Leute, die sagen, ich habe nur gerne warmes Wasser und das ist besser und weiss nicht was. Mein Wasser muss einfach eiskalt sein im Fall.
Ja gut, außer es ist Tee, oder?
Ja, also, klar.
Tee
ja,
okay. Habe ich jetzt schon auch gerne, wenn es warm ist.
Ja, das macht noch Sinn.
Außer es ist Eistee, dann nicht.
Dann nicht. was haben wir da? Gerechtigkeit.
Ah, gutes Thema. Ich habe einen extrem ausgeprägten Gerechtigkeitssinn. Also das ist wirklich, man kann mich mit wenig hässig machen, aber wenn ich merke, etwas ist ungerecht, da bin ich, das ist wirklich, also zum Beispiel Tierquälvideos, das ist wirklich, da verliere ich jegliches Verständnis für faire Gerichtsverfahren. Dort bin ich wirklich so, der Mensch, der einem Tier etwas antut, einfach wirklich an die Wand stellen, Kalaschnikow für holen und verschiessen. Mhm. Da verliere ich sämtliches, das ist für mich so der höchste Level von unfair, wenn man Kind oder Tier etwas antut, was sich nicht wehren können, oder?
Wie ist es bei dir, weißt, wenn du merkst, okay, jetzt bin ich ungerecht behandelt worden, wie reagierst du da?
Auch selten souverän, muss ich sagen. Also ich kann dann sehr aufbrausend sein.
Ja, bei mir ist es nämlich gleich, weil wenn ich merke, ich probiere mich oft nicht immer rechtfertigen, aber wenn ich weiss, ich bin 100% im Recht, dann muss ich, sei es bei einem Kunden, ich bin eine Kundenberaterin bei einer Bank, und wenn ein Kunde kommt und ich weiss genau, der tut uns etwas vorwerfen, was einfach wirklich nicht stimmt, so wirklich etwas, das geht einfach nicht, dann will ich mit dem herhocken und dann erkläre ich das dem eine Stunde lang. Ich finde es darum nicht fair, weißt, wenn du herkommst, dann sagst du etwas und gehst wieder. Weißt, wenn es jetzt ein persönlicher Kontakt ist, dann habe ich das Recht, mir zu rechtfertigen. Und dann kann ich wirklich diskutieren. Und das Tollste ist natürlich dann, wenn am Schluss das Gespräch so rauskommt, dass es wirklich ins Positive leitet und ihr habt recht. Und dann wird es ein mega cooles Gespräch, das Liebe.
Ja, Glück gehabt, wenn es so endet.
Genau.
Ich kenne es nur von den Internetdiskussionen und den Mails, die ich bekomme, wo dann in der Regel einfach darauf rausläuft, dass er oder sie ihre Meinung nicht will ändern und ich meine nicht. Und man dann irgendwann muss sagen, es bringt einfach nichts mehr. Oder? Also ich habe das auch gemerkt, gerade so bei der ganzen No-Bilag-Abstimmung. Dort sind so viele unfaire und vor allem falsche Sachen uns an den Kopf geworfen worden. Also da habe ich Zeug gelesen, von wegen, ich lebe in einer Villa am Zürichberg, dabei auch in einer Vierzimmerwohnung gewohnt, mit der Partnerin zusammen. Also einfach so wirklich Zeug aus der Luft raus. Und jeder, der mir dann geschrieben hat und teilweise ja absolut berechtigte Kritik gebracht hat, ist nicht so, dass Messer auf alles richtig läuft, sondern da hat es teilweise fundierte, gute Kritik darunter gehabt. Und selbst für die hast du dann irgendwann wie kein Ohr mehr gehabt, weil die anderen schon so fertig gemacht haben, dass du dann gar nicht mehr neutral hast können entscheiden, wo ist jetzt das noch sachliche und gute Kritik und wo nicht.
Ja, das Internet ist ja so endlos. Also das macht dann, glaube ich, wirklich keinen Sinn. Da kannst du nicht zusammen herhocken und warten, bis das Gespräch läuft. Das muss dann, glaube ich, einfach so lassen. Und dann gibt es ja immer die zustimmen und weiss nicht was, ist endlos.
Ja. Wobei man darf, gerade was eben Kommentarspalten angeht, nie vergessen, das ist zwar eine sehr laute Gemeinschaft, aber sie ist extrem klein. Also um jetzt nochmal ein Beispiel bringen, bei sämtlichen Artikeln zum Thema No-Bilag, müsstest du, wenn du einfach Kommentarspalten anschaust, gedacht haben, gut, wir verlieren die Abstimmung mit 98%.
Ja.
Oder? Weil 98% geschrieben haben, sagt der grösste Scheissdreck und endlich kommt die Initiative. Was ist rausgekommen? Am Schluss haben sie mit 72% gewonnen. Die grosse, vernünftige Mehrheit von der Schweiz, und das gilt auch für alle Corona-Kommentare jetzt, die ist ruhig und die verhalten sich ganz normal und sachlich und überlegt ihre Argumente und entscheidet dann. Und die ganz kleine, aber leider sehr laute Internetgemeinde kommt viel zu viel Aufmerksamkeit über.
Ja, ruhig sein, aber dann gleich abstimmen gerne. Nicht nur ruhig sein und nichts machen.
Genau. ja, es ist mir aber lieber, jemand ist ruhig und macht sich seine Gedanken, als dass er irgendwelches Zeug ins Internet reinpuppt, das dann nicht einmal stimmt.
Absolut. Dann gehen wir noch weiter. Noch eins, würde ich sagen. He? Mächtig.
Ja, da... Das ist jetzt nicht ein Begriff, den ich wahnsinnig viel anfangen kann, weil ich bin schlecht mit Autoritäten. Könnt ihr mal meine Chefs fragen, das ist manchmal glaube ich, ein bisschen mühsam mit mir. Ich bin wirklich so, dass ja, Autoritäten und Macht, auf das bin ich nicht anfällig. Also das ist wirklich etwas, wo für mich praktisch inexistent ist. Also ich, ja, für mich ist am Ende des Tages wichtig, eben, wie behandelt mich jemand. Leute, die mich gut behandeln. Und da ist es wirklich, um jetzt ganz klischiert zu reden, mir egal, ob es die Frau ist, die unser Studio putzt oder mein Chef, zu dem Menschen, der mich anständig behandelt, bin ich auch anständig. Oder? Und ich bin nicht zu jemandem anders, der eine mächtige Position hat, als zu jemandem, der die nicht hat. Weil gerade auch etwas, was ich gelernt habe in den letzten 20 Jahren, gerade in unserer Branche, du weisst nie, wem du wieder begegnest und es geht sehr schnell und die Person ist dein Chef.
Geht manchmal, glaube ich, sehr, 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 sehr schnell. Habe ich schon öfters gehört. Mhm. Bist du in diesem Fall auch pro Du-Kultur?
Pro, Entschuldigung?
Du-Kultur, weisst du, im Geschäft, dass man
du sagt. Du-Kultur. Ja, gut, eben, also wir beim SRF, wir sind bis zu Nathalie Wappler auf eigentlich alle per Du. Ich glaube, der Gilles Marchand ist der Einzige, den man nie so genau weiss, darf man dem jetzt Du oder Sie sagen. Also von dem her, ich bin mir das total gewöhnt. Ich habe seit 20 Jahren in einem Geschäft niemandem mehr Sie gesagt. Ja, also das ist etwas, wo ich finde, ist auch ein Zeichen so ein bisschen von Augenhöhe, oder? Wenn Chefs mit ihren Mitarbeitern per Du sind. Das heisst für mich auch überhaupt nicht, dass ich dann nicht weiss, dass das mein Chef ist. Sondern ich nehme ihn viel mehr auf einer Ebene, wo persönlich ist, war und wo ich dann vielleicht sogar auch bereit bin, mal eine extra Meile zu gehen, weil ich finde, das ist ein geiles Ich. Für den arbeite ich jetzt easy gerne mal 5 Minuten länger. Ja,
kann ich mega nachvollziehen. Auf jeden Fall. Dann kommt noch die Abschlussfrage, die immer kommt. Für was bist du aktuell spontan dankbar?
Dass ich Corona nicht verwünscht habe. Also ich gehe immer noch davon aus, ich habe es nicht. Für das bin ich extrem dankbar, in erster Linie. Das ist natürlich extrem egoistisch, weil es einfach nur um mich geht jetzt da in dem Fall. Aber vor allem, und das ist dann schon der größere Gedanke, auch für die unglaubliche Solidarität, die uns das Ganze gebracht hat. Also angefangen im ganz Kleinen, wo meine Schwester jede Woche meine Essenseinkäufe macht, weil ich nicht raus kann, bis hin zu Nachbarn, wo mir Briefli ist, ins Postfach legen und sagen, hey, wir gehen für dich einkaufen, wenn irgendetwas ist und so. Also das ist wirklich etwas, was ich unter all dem Scheiß, was uns Corona gebracht hat, etwas vom Schönsten finde, die Solidarität. Und auch wenn man jetzt sieht, wie sich die Schweizerinnen und Schweizer im Allgemeinen verhalten haben, wie gut man sich an die teilweise extrem mühsamen Massnahmen jetzt auch gehalten hat. Und man sieht, dass das extrem Erfolg gebracht hat und man die Kurve wirklich sehr flach haben können heben jetzt. Auf das bin ich extrem stolz und eben auch dankbar, dass ich da leben darf.
Schön. Und dann würden wir doch zum Schluss noch sagen, bleibt gesund und bleibt noch gerade ein bisschen daheim, bis es okay kommt, dass wir wieder richtig rausgehen dürfen. Danke tausend,
genau.
Bissi, und alles Gute dir.
Danke, dir auch.